Gibt es eigentlich noch zwei weitere Strophen? Weil da 5 von 7 stand. Das letzte. Also, ich hatte mich noch auf 2 weitere Sachen gefreut. Ein schönes Lied. Dankeschön. Ja, kannst du ja, ne? Ja, also von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank dir. Danke für die Musik. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich weitermachen kann in meiner Predigtreihe über den 2. Korintherbrief. Wie du schon richtig gesagt hast, es geht um Kapitel 3, ab Vers 7. Und du hast gesagt, bis 4, Vers 6. So hatte ich dir das wohl weiter gesagt, aber als ich dann so am Vorbereiten war, habe ich gemerkt, das ist doch viel zu viel eigentlich. Also habe ich nur Kapitel 3 und das ist schon eine ganze Menge, wie du es auch schon richtig gesagt hast. Ja, in dem Text steckt sehr viel drin. Wie auch immer. Ich möchte, bevor ich meine Gedanken loswerde, die ich mir gemacht habe, möchte ich gerne noch einmal kurz beten. Lieber Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank jetzt für die Zeit, auf dein Wort zu hören. Und ich bitte, dass du uns Erkenntnis schenkst durch deinen Heiligen Geist, dass wir nicht mit einer Decke über dem Kopf rumlaufen und nichts erkennen. Wir wollen dich bitten, dass wir verändert werden, so wie Norbert das gerade gesagt hat, verändert in dein Bild rein. Da wollen wir dich bitten und wir wollen offen sein für dein Reden zu uns. Herr, rede du durch deinen Heiligen Geist zu uns und berühre du uns, jeden Einzelnen, und schenke du, dass wir mit offenen Herzen und mit offenem Sinn, offenem Verstand und mit Mut auf dich hören. Amen. Ja, ich lese den Text mal vor und so wie das letzte Mal auch schon, nach der guten Nachricht Übersetzung, das ist dann doch einfacher zum Zuhören. Ja, ihr könnt das zu Hause dann nochmal in einer wortgetreueren Übersetzung dann nachlesen oder jetzt auch, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Manche haben das ja so, ich kann immer nur Mut machen. Ich habe mir mal so eine hier bei über das Internet für 3 € gekauft, so ein tolles Teil, das liegt immer bei mir im Fach drin, dann vergesse ich die auch nicht. Gut, das ist die, die ich auch zu Hause immer habe, also eine gleiche. So, ich lese den Text vor, nach der guten Nachricht. Der Dienst, der Mose übertragen wurde, galt dem Gesetz, das mit Buchstaben in steinerne Tafeln eingegraben war. Obwohl dieser Dienst den Menschen den Tod brachte, war der Glanz auf dem Gesicht Moses so stark, dass die Israeliten ihn nicht ertragen konnten. Und das war doch nur ein vergänglicher Glanz. Wenn also schon der Dienst, der den Menschen den Tod brachte, mit so viel Herrlichkeit ausgestattet gewesen ist, wie herrlich muss dann erst der Dienst sein, der sie durch den Geist zum Leben führt. Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel mehr wird dann der Dienst die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen, der ihnen den Freispruch bringt? Verglichen mit diesem überwältigenden Glanz ist jener andere Glanz gar nichts. Schon das, was vergehen muss, hat Gottes Herrlichkeit ausgestrahlt. Wie viel mehr wird dann die Herrlichkeit Gottes von dem ausstrahlen, was für immer besteht? Weil ich eine so große Hoffnung habe, kann ich frei und offen auftreten. Ich brauche nicht, wie Moses zu machen, der sein Gesicht jedes Mal mit einem Tuch bedeckte. Denn die Israeliten sollten nicht sehen, dass der Glanz wieder verschwand. Aber sie wurden ja auch mit Blindheit geschlagen, wenn sie die Schriften des alten Bundes lesen. Liegt für sie bis heute immer noch dieselbe Decke über deren Worten. Und es wird ihnen nicht klar, dass dieser Bund durch Christus an sein Ende gekommen ist. Auch über ihren Verstand liegt bis heute eine Decke, wenn sie die Schriften Moses lesen. Aber was für Mose galt, gilt auch für sie alle. Zitat: Wenn er sich dem Herrn zuwendet, wird die Verhüllung weggenommen. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit, das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Soweit der Text. Ja, es ist anstrengend, auch anstrengend zuzuhören. Ne? Deswegen sage ich ja, mache ich ja Werbung hier, wenn wir eine Bibel bei haben, dann geht es einem auch einfacher zu verfolgen. Und da kann man auch mal was nachlesen, was hat der denn da gesagt gerade oder was Paulus, also ein bisschen schwierig und kann man nochmal nachlesen. Ich habe das letztes Mal ja schon gesagt, also es sind ja alte Texte und das ist so etwa knapp 2000 Jahre alt, dieser Text. Es ist nicht leicht zu verstehen. Und ich hatte euch letztes Mal versucht, also ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, das ist immer so eine Sache, euch versucht, Mut zu machen, einfach trotzdem zu lesen und weiterzulesen. Und wenn man was nicht versteht, ist es nicht so, man schaut einfach mal so, so mache ich das auch immer, auch gerade ja, bei Paulus ist ja oftmals nicht so ganz einfach. So, was ist denn so die große Überschrift? Oder was ist so ein das, auf was alles hinzielt, so wie so ein Kern, wo steuert er drauf zu, der Kerngedanke. Und das und die anderen Sachen, die man so nicht ganz versteht, weil sie ein bisschen kompliziert geschrieben sind, also Leute früher haben halt komplizierter gedacht oder nicht komplizierter gedacht, die würden von uns sagen, wir denken kompliziert oder wir denken vielleicht auch einfältig, kann auch sein, was sie denken, weiß ich nicht. Aber die haben wenigstens anders gedacht, von da ist es für uns manchmal auch nicht so ganz einfach. Also gucken wir nach dem Hauptgedanken und für mich war der Hauptgedanke, der steht in Vers 17, genau, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich glaube, alles Streben von in der Menschheitsgeschichte geht immer wieder in diese Richtung, in die Freiheit. Wir wollen frei sein. Alles Menschheitsbeschrift. Jede Revolution, die getätigt wurde, gemacht worden ist, hatte das Ziel, wir wollen endlich die Ketten loswerden, wir wollen die Banden loswerden, wir wollen hier den Herrscher über uns, den König oder was auch immer, die Regierung oder wie auch immer, die Kirche oder wir wollen frei sein, Freiheit. Freiheit ist so ein großartiges Wort und ich glaube, das ist ein Kern von allen möglichen Bestrebungen der Menschheit, der Menschheitsgeschichte. Freiheit. Freiheit für den Einzelnen und auch Freiheit für und in der Gesellschaft. Und letztendlich auch für uns Deutsche ist ja diese Freiheit auch ein wichtiger Aspekt. Es steht ja schon in unserer Nationalhymne, in unserem Song, der immer so gesungen werden sollte. Machen ja nicht alle. Vielleicht, weil sie es nicht können, vielleicht, weil sie es nicht gut finden, warum auch immer. Einigkeit, das fängt es an, ne? Einigkeit und Recht und Freiheit. So geht unser Song los. Ist das nicht, das muss uns doch bewegen. Und gerade uns Deutsche. Wir haben so eine Geschichte hier, DDR-Geschichte zum Beispiel. Also, boah, eingeengte. Eine dicke Mauer gezogen und einen dicken, wer da mal an der Grenze gewesen ist. Ich habe da noch vor der Vor der Wende habe ich mal in der Gegend gewohnt, nur ein paar Kilometer von diesem Grenzwall entfernt, diesem Grenzgebiet. Es ist schon gruselig gewesen. Oder wer mal da die Mauer da in Berlin gesehen hat früher, schon gruselig. Oder wir denken an die nationalsozialistische Zeit. Also, da war ja auch nicht viel mit Freiheit. Und gerade uns Deutschen ist es ja so wichtig auch, ne? Deswegen steht es ja auch in unserer Hymne. Freiheit und es ist nicht umsonst, aber der, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist ein wichtiges Ziel, überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Ich habe mir immer so die Frage gestellt, gab es schon mal so eine Revolution oder gab es schon mal so eine Demonstration oder gab es schon mal so eine Bewegung, die gesagt hat, wir wollen mehr Unterdrückung. Ja, eigentlich nicht, oder? Fällt euch sowas ein? Also, ich habe da drüber nachgedacht. Also, mir ist das nicht eingefallen. Also, alle Bewegungen, egal, wenn Leute auf die Straße gehen und für irgendwas demonstrieren, dann demonstrieren sie für eine gewisse Freiheit. Die demonstrieren ja in der Regel nicht dafür, oh, wir wollen mehr Steuern haben. Es wird ja gesagt, nee, wir wollen weniger Steuern haben, wir wollen unser Geld mehr selber ausgeben und so weiter. Ne? Also, dann habe ich mir gefragt, also, aber ja, so ganz viel reden wir ja dann doch nicht oder stehen wir ja dann doch nicht so davor. Für diese Freiheit. Wir sind doch schon so ein bisschen eingeengt. Ne? Und wird immer weiter, werden wir auch eingeengt. Vielleicht ist das so auch die Angst, die man hat. Die Angst, gerade zu stehen und zu sagen, nein, ich möchte gerne frei sein. Wie sagt der Apostel Paulus? Weil ich eine so große Hoffnung habe, kann ich frei und offen auftreten. Wir Christen sollten eigentlich frei und offen auftreten können und sagen können, wir stehen hierfür. Wer, wenn nicht wir, kann und sollte das sagen? Und zwar von innen heraus, nicht nur aus dem vom ganzen Inneren heraus. Ja, wir brauchen keine Angst haben. Wir können gerade in der Welt stehen. Vielleicht ist es aber auch eine Bequemlichkeit. Oder vielleicht wollen wir auch einfach nur nicht anecken. Ja, ist auch immer ein bisschen schwierig, so gegen den Strom zu schwimmen. Ne, wenn alle sagen, ach, ja, komm, lass uns mal, ja, mach mal jetzt nicht so. Und ja, so anecken, wir singen es immer hier mit den Kindern, ne? Schwimme doch gegen den Strom und so. Ne? Ja, die Kinder lernen ja von den Erwachsenen. Und wenn die Erwachsenen das nicht machen, gegen den Strom schwimmen, dann werden die Kinder das auch nicht machen. Das ist so. Und wenn die Erwachsenen das vormachen und wenn die Gemeinde zum Beispiel den Kindern unten im Kids at Home, Minis at Home und so, oder Jungscha, oder wenn die das vormachen, dann lernen die das zumindest und haben diesen, ja, so könnte man. Ob die das dann nachher übernehmen, ist immer eine ganz andere Frage. Aber wenn wir nicht machen, dann das ist jetzt übel aus. Freiheit. Freiheit heißt ja so viel wie, ja, ich erkenne die Grenze nicht an. Egal welche Grenze, ne? Ich will frei sein. Das fängt schon so an im Kinderzimmer, so ich will frei sein, ich erkenne die Grenze nicht an, ich schmeiß meine Spielsachen so rum, wie es mir gefällt. Das ist mein Zimmer, das ist meine Freiheit hier. Und das Wohnzimmer, ja, das ist auch meins. Hier, ich schmeiß meine Sachen hier überall rum. Freiheit. Wir können überall frei rumleben. Ja, da kommt die Regierung in Form von den Eltern und sagt dann so, ja, nee, so geht das aber nicht hier. Ne? Freiheit, die Grenzen aufheben. Also, wie schön ist das, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da war das nicht ganz so toll, da musste man an jeder Grenze, musste man hier so lange stehen, selbst nach Holland und so musste man da rumstehen und So und so viele LKWs vor und vor allem und so viel, oh nee, das dauert jetzt eine Stunde, das dauert zwei Stunden oder so. Ne? Heute kommen wir so frei, das ist schön. Da merkt man etwas. Ich glaube, wenn man nicht weiß, was Unfreiheit ist oder wenn man nicht weiß, was Freiheit ist oder Unfreiheit ist, dann man muss es beides kennen. Und das eine schätzen und das andere, naja, nicht schätzen, zu lernen. Selbstbestimmt leben, das Leben in die eigene Hand nehmen, das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Ich habe es in meiner Predigt da zur Urgeschichte gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, oder der eine oder andere vielleicht auch nicht, sage ich jetzt nochmal. Also der Mensch ist von Gott geschaffen zur Freiheit. Gott hat den Menschen in die Freiheit gebracht. Er hat ja nicht gesagt, so, das ist jetzt der Rahmen und weiter darfst du nicht. Der hat nur einen einzigen Satz gesagt, nur da steht ein Baum. Den lass da in Ruhe. Das ist mein Baum. Da geht er nicht dran. Ansonsten war der Mensch frei. Und das ist ja eigentlich auch das, wie Gott sich den Menschen vorstellt und wie Gott sich ein erfülltes Menschsein vorstellt, eine erfüllte Gesellschaft auch vorstellt. Eben die freie Gesellschaft. Ja. Dem entgegenstehen natürlich die Menschen oder die Kräfte, ja, die durch die Freiheit des anderen eben eingeschränkt sind, zum Beispiel in ihrer Machtausübung. Ne? Ja. Und so widersinnig das vielleicht auch klingen mag, das kann bis reingehen in den Freundeskreis oder die Familie. Wir wissen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich habe es ja gerade eben gesagt, die ganze Menschheitsgeschichte hat immer gestrebt nach Freiheit. Immer Revolutionen gab es, haben laut nach Freiheit gerufen und kaum war der Wandel da, dann kam die Guillotine. Es ist nie wirklich weitergegangen. Es war immer nur für kurze Zeit. Die Freiheit. Ich will gefragt, warum eigentlich? Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir Menschen sind. Weil wir Menschen sind, die einfach ja, unter der Sünde stehen, weil wir Menschen sind, die egoistisch sind, weil wir Menschen sind, die eben auf unseren Vorteil am meisten achten. Ja. Oder gucken wir uns das so an, weil ich muss ja gar nicht Revolution, hatte ich mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber gucken wir uns an, die Wahlen, vor der Wahl wird schön gesagt, no, gibt alles Erleichterung hier und Erleichterung da, oh, ist ja gut, und wenn man das dann so hört, dann sagt man, oh cool, da habe ich ein bisschen Erleichterung, kriege ich ein bisschen mehr Geld, die versprechen mir das, und nach der Wahl, ja, dann zahlt man eben mehr Geld, weil sich doch keiner dran hält von den Politikern und den Regierenden. Ist halt so. So sind wir. So ist unsere Gesellschaft. So sind wir alle geprägt oder ja, durch die Sünde letztendlich auch geprägt. Aber der Wunsch und die Sehnsucht nach Freiheit, sie lässt sich nicht unterdrücken. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo ist denn der Geist des Herrn? Können wir sagen, ja, hier bei uns so im christlichen Abendland, da haben wir ja Freiheit, wir sind ja die freie Welt. Paulus spricht so nicht. Paulus engt den Geist nicht ein auf ein gewisses geografisches Gebiet auf der Erde. Ich glaube und ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Mensch, zum Beispiel im Iran, wo wir jetzt sagen würden, das ist jetzt nicht gerade die Gegend, wo man sehr frei leben kann, der kann viel freier sein als ein Mensch, der hier lebt. Weil er den Geist Gottes hat. Weil der Geist Gottes ihn frei macht. Weil der Geist Gottes einen Menschen frei und gerade stehen lassen kann. Und nicht gedrückt. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo ist der Geist Gottes, also der Heilige Geist? Da, es ist Pfand, es ist als Unterpfand gegeben, den Menschen, die sich bekehrt haben. Das heißt, wenn man sich bekehrt, wenn man sein Leben an Jesus Christus festmacht, wenn du dein Leben an Jesus Christus festgemacht hast, und normalerweise ist das, passiert das im Gebet, passiert das an einem ganz gewissen Tag, bei manchen ist das auch ein Prozess, aber man weiß das, ich habe mein Leben festgemacht an Jesus, dann darfst du sicher sein, das steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, ganz wichtiger Vers, dann hast du den Pfand, den Unterpfand, den Heiligen Geist bekommen. Na, sagt Paulus aber auch, das ist alles Paulus, 1. Thessalonicher 5 am Ende, man kann den Geist aber auch unterdrücken. Macht das nicht, sagt er, unterdrückt ihn nicht, den Geist Gottes. Ganz wichtig. Wenn wir ihn unterdrücken, gehen wir nämlich freiwillig wieder in die Knechtschaft rein. Auch bei Christen kann also die Freiheit des Herrn eingeschränkt sein. In unserem Predigttext war ja von der Freiheit, erstmal, ich habe das für mich so rausgelesen als das Ziel, auf was alles hinausläuft. Aber davor steht ja noch Interessantes. Und das Interessante ist, dass Paulus aufgreift die Geschichte aus der Zeit im zweiten Buch Mose. Das ist die Zeit der Wüstenwanderung. Israel, das Volk Israel, ist aus Ägypten durch Mose rausgeführt worden, bekommt das Gesetz, die Gebote. Und naja, also auf dem Berg Horeb, er ist oben und das Volk ist unten und wartet und wartet und wartet. Ja, und wartet und wartet und Mose ist oben auf dem Berg und er ist so ganz selig. Ich weiß gar nicht, warum der so lange gebraucht hat. Du warst schon mal auf dem Berg da oben, ne? Also, da geht man ein paar Stunden hoch, ein paar Stunden runter. Der war Tage und Wochen war der da oben und ja. Das Volk hat unten gedacht, was machen wir denn jetzt hier? Mose ist weg, unser Chef, unser Führer, unser Leiter, wie man es auch nennen möchte, ist fort. Wir bauen sich ein goldenes Kalb, sagen, ach, das soll jetzt unser Gott sein. Mose kommt runter, ist völlig entsetzt, hat die Steine in den Tafeln und zerschmeißt sie erstmal. Gut. Nachher geht manches hin und her noch und Mose geht wieder auf den Berg rauf und bekommt nochmal das Gesetz. Und als er dann runterkommt, dann strahlt sein Gesicht so sehr, dass die Menschen, dass das Volk ihn nicht ansehen können. Und da tut er sich eine Decke über seinen Kopf, weil er so sehr gestrahlt hat. Er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Und die Gegenwart Gottes hat ihn so sehr erleuchtet, dass die anderen Menschen einfach, also die anderen Menschen, also die Israeliten, ihn einfach nicht angucken konnten. Und hat eine Decke über den Kopf, so lange, bis das dann so sich verflüchtigt hat. Dieser Glanz steht da wirklich so. Könnt ihr mal nachlesen, 2. Mose, ich glaube 34 ist das. Lest es mal zu Hause nach, das ist ganz witzig. Also witzig, naja, Gott. Lest es mal einfach nach. Darauf bezieht sich Paulus in unserem Text. Also er strahlt. Wurde Gottes Glanz damals wirklich erkannt? Nee, so richtig eigentlich nicht. Warum? Naja, die Decke lag doch über dem Kopf. Kann man es ja nicht erkennen. Und die Decke liegt bis heute über den Kopf, sagt Paulus. Bei den Ungläubigen, bei dem Volk Israel liegt die Decke bis heute über den Kopf. Die erkennen Christus nicht. Die erkennen nicht, dass der alte Bund, das alte Testament zum Ende gekommen ist. Und ich sage es mal ganz laut, das alte Testament ist am Ende. Es hat ein neuer Bund angefangen mit Jesus Christus, mit dem Kreuzestod. Ich finde das so schön, dass wir hier die große dieses große Kreuz hier vorne haben. Das ist nämlich das Zeichen dafür, dass der neue Bund angefangen hat, nicht der alte Bund. Was das bedeutet, sage ich gleich noch. Auch unser Verstand liegt unter einer Decke, sagt Paulus. Auch der Verstand der Menschen, eines jeden ungläubigen Menschen, liegt unter einer Decke. Und wir können Christus und wir können die Wahrheiten der Bibel nicht wirklich erkennen. Es geht nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, sagt er auch, lest es gleich nochmal nach, wo wir uns an Christus wenden, wenn wir auf Christus schauen. Das ist diese Hinwendung an Gott, dieses ich bekehre mich, ich gehe auf Christus zu. Heiliger Geist kommt, habe ich gerade eben gesagt, Epheser 1, 13. Können wir Gott wieder erkennen? Können wir auch Gottes Plan erkennen, so wir den Geist nicht unterdrücken? Unterdrücken tut man das so, indem man auch gar keine Lust hat. Zum Beispiel. Ich habe kein... Was Gott mir da sagt, was Jesus da erzählt hat, interessiert mich nicht. Alle anderen erzählen mir doch was anderes. Es scheint mir viel sinnvoller. So könnte man den Geist zum Beispiel unterdrücken. Oder sich gar nicht erst drauf einlassen. Christus führt durch seinen Geist also in die Freiheit. Was heißt das konkret? Vers 13. Ich brauche es nicht so wie Mose zu machen. Wir brauchen es nicht wie Mose zu machen. Mose, ein von Gott berufener Mensch, der Führer Israels, der Führer des Volkes Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft raus. Mit Mose ist nicht nur die Führerschaft verbunden, sondern wie ich das gerade eben schon gesagt habe, mit Mose verbindet man automatisch das Gesetz. Paulus, Jesus redet dann zum Beispiel von dem Gesetz, von Mose und den Propheten. Von dem Gesetz redet er dann eigentlich. Mit Mose ist also das Gesetz verbunden. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist, tu dies, tu das. Du sollst dieses tun, du sollst jenes tun. Wenn du das machst, dann ist es gut. Wenn du dieses tust oder jenes lässt, dann bist du angenehm. Wenn wir dies und jenes tun, dann wird Frieden auf Erde sein. Zum Beispiel, tu dies, tu das. Mach dies, mach jenes. Das ist das Gesetz. Oder lass manches sein. Das ist das Gesetz. Du sollst nicht, du sollst. Für mich ganz erschreckend, dass eigentlich wir Christen auch ganz oft so reden. Tu dies, tu das. Mach dieses nicht, tu jenes nicht. Eben ganz im Sinne des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Tu dieses nicht, tu jenes nicht. Aber vor allen Dingen sagen wir das dem anderen. Tu dieses nicht, tu jenes nicht. Und wir selber, naja, wir sind ein bisschen außen vor. Wenn der andere das so macht, dann ja, dann ist gut. Dann kann man uns vielleicht auch ein bisschen drauf einlassen. Aber ich anfange, so sind wir eben. Ne? Wir merken, so kommen wir irgendwie nicht weiter. Und dieses Gesetz... Paulus stellt das ja so gegenüber, den alten Bund und den neuen Bund, du hast es ja gerade schon gesagt, stellt das ja so gegenüber, es ist eigentlich, er sagt es ja auch, er ist zum Tode. Er bringt uns den Tod. Das alte Gesetz bringt uns letztendlich nicht wirklich weiter. Wo der Geist wirkt, da ist die Decke weg, da ist klare Sicht auf Christus. Diese klare Sicht auf Christus verändert unsere Sicht auf die Welt, auf unsere Mitmenschen, auf das ganze Menschheitsgeschehen, auf das ganze Weltgeschehen, könnte man auch sagen. Und es ist nicht mehr das, dieses, du sollst, du musst, du tust dies, tu jenes, sondern die Nächstenliebe ist das Kriterium. Mit unverhülltem Gesicht schauen wir Gottes Herrlichkeit. Das heißt, wir werden verwandelt, sagt er dann, hin in sein Ebenbild, in das Ebenbild, was wir eigentlich sein sollten, zu dem wir eigentlich geschaffen, nachdem wir eigentlich geschaffen worden sind. Wir werden verändert. Aber es hört sich alles so schön an, so schön fromm an. Ja, kann man gut sagen. Veränderung tut weh. Es ist immer bequemer, so zu bleiben, wie man gerade ist. Veränderung tut weh. Auch die Veränderung durch Christus, durch das Evangelium, tut weh. Und bitte sagt nicht, nö, ach, das ist doch alles Liebe und schön und gut und toll und alles Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Nein, diese Veränderung tut weh. Wenn du dich von Christus verändern lassen möchtest, tut das weh. Warum? Weil es dein Inneres verändert. Deine ganze Lebenseinstellung wird auf einmal verändert oder sollte verändert werden. Dein Lebensstil wird verändert. Deine Denkmuster, die du schon 30, 50, 80 Jahre hier gespeichert hast, die werden verändert, wenn du dich darauf einlässt. Und das tut weh. Denn das heißt, ich habe 20, 30, 50, 10, 5, 8, 25 Jahre falsch gedacht, bin in falsche Richtung gelaufen und das tut weh. Das heißt nämlich so viel, ich bin ein echter Loser. Das war jetzt 25 Jahre umsonst. Ich muss eigentlich in die andere Richtung denken. Ich muss in die andere Richtung fühlen. Ich muss in die andere Richtung mein Leben leben. Also so ganz schön ist das nicht unbedingt. Alte Gewohnheiten ablegen oder so. Ja, wie verändert er uns? Das Ebenbild, damit wir Christus ähnlicher werden. Wie war Christus? Jesus? Er war das Sinnbild von Liebe. Ich habe es gerade eben mit Nächstenliebe genannt. Er hat die Menschen so angenommen, wie sie sind. Er ist auf die Menschen zugegangen, so wie sie sind. Er hat jeden angenommen, Nächstenliebe, ein Herz voller Liebe, ein Leben voller Liebe. Er hat keinen Menschen ausgegrenzt. Liebe. So verändert er. Ein weiterer Gedanke noch zur Freiheit. Die Unfreiheit des Gesetzes bringt uns immer wieder an unser Gewissen. Was meine ich damit? Das Gesetz sagt mir immer wieder, du hast nicht genug getan. Das reicht noch nicht. Und wenn du ein guter Mensch bist, dann sagst du, ich habe nicht genug getan. Oh, schlechtes Gewissen. Also muss ich mehr tun. Oder wieder hast du gesündigt. Das trennt dich jetzt von Gott. Natürlich, ich sündige. Schon wieder muss ich ein Opfer bringen. Was auch immer. Damals in Israel haben die dann so Tiere geopfert oder so, oder Rauchopfer, alle möglichen. Da gibt es gar etliche verschiedene Opfer. Bei uns sind das dann so Opfer wie, jetzt machen wir mal eine gute Tat. Oder jetzt laden wir mal den Nachbarn ein oder, denjenigen, mit dem man sich verstritten hat. Oder haben wir eigentlich keinen Bock drauf, aber na gut, dann machen wir das eben. Und irgendwie was tun. Und ja, Opfer bringen. Ne? Oder wir geben einfach hier, wenn der Norbert, ach der Hartmut, nicht der Norbert, der Hartmut sein Körbchen rumreicht, dann tun wir nicht nur 2 Euro rein, dann tun wir halt mal 200 Euro rein oder so. Ne? Das könnte auch ein Opfer sein für den einen oder anderen. Für mich wäre das auch ein Opfer. So viel gebe ich auch nicht. Habe ich gar nicht. Okay. Was sagt das noch, dieses Gewissen? Oder das Gesetz, Unfreiheit des Gesetzes. Habe ich wirklich das Richtige getan? Oder war das, was ich getan habe, nicht vielleicht doch falsch? Wir merken, das Gesetz, es bringt uns nicht die Freiheit, sondern es bringt uns in die Unfreiheit, die Fragen, die quälen uns und unser Gewissen wird ständig angesprochen. Habe ich jetzt wirklich genug getan? Das ist Gesetz. Das ist Gesetz. Das ist die Unfreiheit des Gesetzes. Das ist, aber wir können ja mit Paulus sagen, und vertrauen darauf, mit Christus ist das Gesetz zum Ende gekommen. Der Bund, der alte Bund ist zu Ende. Der neue Bund hat angefangen. Was ist der neue Bund? Was zeichnet den neuen Bund aus? Gnade. Habe ich genug getan? Mm-mm. Aber es ist Gnade da. Okay. Kann ich gerade stehen. Ich habe gesündigt. Bin ich jetzt von Gott getrennt? Ich habe gesündigt, ja. Von Gott bist du nicht getrennt. Gott trennt sich nicht von dir. Es ist Gnade. Du kannst wieder gerade stehen. Habe ich das Richtige getan oder das Falsche? Ja, wahrscheinlich hast du auch oft das mal das Falsche getan. Aber es ist Gnade da. Der Herr vergibt dir. Und du kannst wieder gerade stehen. Gnade. Nur der Begnadigte kann deshalb wirklich frei leben. Und wie erfährt man diese Gnade? Durch den Glauben. Das Annehmen. Wer kann wirklich sagen, dass er frei ist? Wer kann befreit leben? Als letztes noch, und dann komme ich, oder dann ist es auch, bin ich am Ende. Derjenige, der Hoffnung hat, kann frei leben. Der nicht denken muss, hier, wenn ich mal nicht mehr kann, wenn ich hier 80, 85 und dann irgendwann in die Grube falle, dann ist alles vorbei, dann ist null, dann ist gar nichts, dann ist alles nur noch schwarzes Loch, dann ist, oder was ich weiß auch immer, das ist keine Hoffnung. Das ist, ich weiß nicht, was das ist. Das macht mir Angst und es lässt mich angstvoll leben. Hoffnung. Hoffnung auf das ewige Leben. Hoffnung auf die Gemeinschaft einmal bei unserem lieben und treuen himmlischen Vater zu sein. Durch Jesus Christus. Das ist der Glaube. Das ist das Evangelium. Durch die Hoffnung und nur durch die Hoffnung kann man wirklich befreit leben. Und da kann ich auch sagen, warum? Ich habe ja schon mal vor Jahren, hatte ich ja schon mal aus einem Buch, ich habe mal so ein altes Buch gekauft. Das geht nur über Märtyrer. So dick, das hat 800 Seiten oder was. Das ist von 1600 oder von 1500 noch was oder irgendwie. Also ich habe nicht die erste Ausgabe, eine spätere. Und alles nur evangelische Christen, die umgekommen sind. Und wenn man da drin liest, die sind alle geraden Hauptes gestorben. Warum? Weil sie eine Hoffnung haben. Weil sie eine Hoffnung haben, weil der Christ hat eine Hoffnung. Hier mit dem Leben ist, ja gut, dann ist es vorbei, aber ich gehe in die Herrlichkeit. Ist doch schön. Das ist die Freiheit. Und dann kann man auch ganz frei und gerade stehen, so wie er das ja auch gesagt hat. Ich habe Vers gerade vorgelesen gehabt. Weil ich eine so große Hoffnung habe, kann ich frei und offen auftreten. Ja, genau das ist es. Ich habe die Hoffnung. Ich kann frei und offen auftreten. Deswegen sind Christen, die auch in Nordkorea leben oder in Afghanistan oder in diesen ganzen Ländern, die wirklich Christen nicht einfach haben, Aber die können ganz oft gerade sein, auch wenn sie sich verstecken müssen, auch wenn sie vielleicht Angst haben. Aber sie können gerade sein. Wo man nicht glaubt und liebt und hofft, da lebt man nicht in Freiheit. Und auch nicht in der sogenannten freien Welt. Und schon gar nicht in der kleinsten Zelle der Freundschaft oder der Familie. Also, lasst uns beten, und er nimmt das Gebet mit, dass wir in diese Freiheit geführt werden, dass diese Decke von unserem manchmal vernebelten Blick weggenommen wird und dass wir einen freien Blick auf Christus haben. Amen.